Wir hatten uns letzte Woche mit einem in seiner dramaturgischen und logischen Vielschichtigkeit ungemein differenzierten und auch differenzierbaren Textformat der Philosophie beschäftigt. Zugleich handelte es sich um ein historisch durchschlagend erfolgreiches Format, nämlich den Dialog in seiner von Platon entwickelten Ausgestaltung. Als Bühne für die dem Leser nahezu abstandslos präsentierten Gespräche des Sokrates, welcher seinem Gegenüber mit bestimmten Themen, vor allem aber mittels einer bestimmten Gesprächsführungstechnik, gegenübertritt, sowie mit einer bestimmten Wahrheits- und Philosophieauffassung, welche beides, also die Themen und die Art der Gesprächslenkung, miteinander verbindet. Der platonische Sokrates praktiziert das Philosophieren demonstrativ als erstens sachbezogenes, zweitens in offener Frage- und Antwortform geführtes, drittens seitens des Lehrers nicht als Überredung, sondern lediglich als Hilfestellung zum Selbstfinden einer Einsicht angelegtes Streben nach einer Wahrheit, die, das ist eine vierte wichtige Bedingung, beide Partner nicht kennen. Der so ausgestaltete Dialog wird zu einer Art Grundform der Philosophie. Auch vor dem Hintergrund der sprachbewussten Bürgerkultur der athenischen Stadt hatten wir uns angesehen, wogegen die sokratische Redekunst, so wie Platon sie inszeniert, wogegen sie sich richtet. Nämlich gegen die sophistische Prachtrede, gegen das Recht inhaltlich schwankender und leicht beeinflussbarer Mehrheitsmeinungen, gegen Autoritäten, die immer schon vorher wissen, was wahr ist bzw. was dabei rauskommen soll. Autoritäten, die aufgrund ihrer Stellung und nicht aufgrund von Argumenten Zustimmung erwarten. Wir hatten vor allem aber Platons Erfindung eines ganzen Bündels von theoretisch, intellektuell und womöglich auch lebensführungstechnisch neuen Möglichkeiten und attraktiven Effekten der Dialogform besichtigt. Als geschriebener Text erlaubt es der einem Bühnenstück ähnelnde philosophische Dialog nicht zuletzt das Aufgeschriebensein seiner selbst zur Sprache zu bringen und auf das damit verbundene Problem des Verlusts einer selbst mitvollzogenen Unmittelbarkeit des Mündlichen hinzuweisen. Auch das hatten wir uns angesehen. Es ist die These des Sokrates, die uns Platon präsentiert, die Schrift vermöge Erkenntnis im Grunde nicht zu vermitteln, weil sie sie verfälscht und insofern allenfalls ein mnemotechnisches Hilfsmittel für die Erinnerung des Autors selber sein kann. Der Text Platons wiederum, der seinerseits ja ein geschriebener Text ist, vermittelt eine differenziertere Botschaft als das, was er den Sokrates direkt sagen lässt. Jedenfalls darf das vermutet werden. Zwar bricht Geschriebenes mit der Direktheit mündlicher Vollzüge aus platonischer Sicht, es ist aber doch wohl ein legitimes und wo es nämlich mittels der Dialogform gegen die eigene Indirektheit aktiv anarbeitet, auf seine Weise doch auch erkenntnisträchtiges Medium, das Geschriebene. Der platonische Dialog als hingeschriebener Dialog gibt nicht vor, er könne die Mündlichkeit ersetzen, aber er präsentiert und erläutert, wie Schriftlichkeit funktionieren kann, gewissermaßen als Medium einer Virtualisierung des Gesprächs. Dass verbale Auseinandersetzungen nicht nur ein Thema ausarbeiten, sondern auch eine Beziehungsseite haben, zeigt das von Platon ins Werk gesetzte textuelle Mehrebenenspiel ebenfalls. Sophistik ist hier das Stichwort. Redekunst steht in Athen hoch im Kurs. Prunkreden, wie gesagt, Überredungswettbewerbe und politische Dispute, in welchen Redner versuchen, Mehrheitsmeinungen auf ihre Seite zu ziehen, sind die üblichen Formate. Demgegenüber entwirft der Dialog, wie Sokrates ihn praktiziert, ein provozierend liberales, nicht nur erkenntnispraktisches, sondern eben auch soziales Format. Ein Format, welches in den folgenden Jahrzehnten und Jahrhunderten institutionalisiert werden wird. Nicht Eristik, Wahrheitsbehauptung, sondern maieutische Hilfe zu einer schrittweisen und eigenaktiven Erkenntnisfindung stehen im Zentrum des Dialogs. Wahrheit wird auf etwas reduziert, nach dem man strebt, das man begehrt, über das jedoch weder der Schüler noch der Lehrer verfügen und die Institution, in der das auf Dauer gesetzt wird, die Suche nach Wahrheit, sieht vollständig anders aus als die ja, politischen Institutionen der Stadt, für die die Sophistik oder die sophistisch geschulte Redekunst steht. Der platonische Dialog als institutionelle oder institutionell wirksame Erfindung betrachtet, lässt somit ganz verschiedene Deutungen zu. Er kann gelesen werden als Erfindung einer echten, von der Instanz einer gerichtsartigen Meinung aller abgekoppelten epistemischen, also wissenschaftlichen Sachorientierung. Und er kann als Textform gelesen werden, die neue, riskante Sprecherpositionen erlaubt und an das gelingende, wahre Sprechen geknüpfte Selbsterfahrungen eröffnet. Ich werde der sein können, der aus eigener Kraft zu dieser Einsicht fand, indem ich sie im Bemühen um die Sache und anerkannt durch den anderen aussprach. In der Figur des Sokrates und auch seiner Schüler führt Platon vor, wie es keineswegs ein punktuelles Zustimmungsgeschäft sein kann, sein Denken auf Sachwahrheit und Autonomie umzustellen, also diese philosophische Praktik als Praktik anzunehmen. Es handelt sich hier vielmehr um ein Lebensprojekt. Das wird an der Figur Sokrates auch deutlich gemacht. Ein Lebensprojekt, für dessen Ernsthaftigkeit der Philosoph die Ablehnung durch die im Zweifel stimmungs- und nicht wahrheitsorientierte Mehrheit in Kauf nehmen muss. Der interaktive Freiraum, den der Dialog aufspannt, steht also in einem riskanten Verhältnis zu den Gesetzen der öffentlich urteilenden Massen und der politischen Ordnung. Auch dieses Problem, das philosophische Gespräch ist eine minoritäre, vielleicht auch elitäre Angelegenheit, die außer der Einladung, sich zu beteiligen und der besonderen Anziehungskraft der auf Freiheit aufsetzenden Wahrheitsorientierung keine Waffen hat, auch diese Fragilität der Philosophie wird bei Platon gezeigt. Sie wird gezeigt, aber es wird andererseits auch gezeigt, wie wiederum die Textform gewissermaßen eine List enthält, diese Fragilität in Stärke zu verwandeln. Die Stadtmehrheit Athens verurteilt Sokrates als Aktivisten einer besonderen Gesprächskunst zum Tode. Und tatsächlich stirbt der Philosoph. Mittels der von Platon gewählten Verschriftlichung der Textform wird das sokratische Gespräch jedoch bis zu diesem Tod einschließlich der Diskussion des Philosophen mit seinen Freunden über das Sterben wie eine Art lebendes Bild eingefangen in Schrift, im Text und verewigt. So lebt die Praktik, welche die Richter zerstören wollten, durch die von Platon gewählte Textform in großer Faszinationskraft fort. Ich hatte angedeutet, dass das Prinzip der sachbezogenen freimütigen Rede und Gegenrede die Philosophie und die entstehenden Wissenschaften überhaupt prägen wird. Implizit in den verschiedensten Formaten der Wahrheitsprüfung an der Sache, in der Logik, in der Kunst der Disputatio, im Prinzip der Kritik, Dialektik als Stichwort bewahrt das auch auf, den Dialog. Es wurden in der Geschichte der philosophischen Theoriebildung aber auch immer wieder tatsächlich Dialoge geschrieben. Also auch dieses literarische Format, diese Gattung, hat sich erhalten. Es handelt sich bis heute beim Dialog nicht um ein randständiges Populärformat, sondern um eine im vollen Wortsinne elementare Form dessen, was wir Philosophie zu nennen gewohnt sind. Ich hatte als Stationen der Dialogliteratur Ende der vergangenen Woche nur wenige Namen und Titel genannt. Also der Dialogliteratur nach Platon. Auf antike Vorbilder anspielend, diese aber weiterentwickelnd und verändernd, haben insbesondere die Renaissance- und Aufklärungsphilosophie mit der Dialogform gespielt. Freilich haben sich die Rahmenbedingungen und auch der literarische Zweck, gemessen an Platon, in dieser viel, viel späteren Zeit spürbar verändert. Sehen wir uns dazu noch ein kurzes Beispiel an. Bernard Bouvier de Fontenelle, ein naturkundlich interessierter Gelehrter und philosophierender Schriftsteller der frühen Aufklärungszeit, lässt sein 1686 erschienenes Büchlein »Gespräche über die Vielzahl der Welten« mit einer Vorrede beginnen, in welcher der Autor seine Entscheidung für die philosophische Dialogform begründet. Fontenelle kommt kurz auf Cicero zu sprechen, den er als Vorbild markiert dadurch, stellt sich dann aber im Vergleich bescheidener als bloßer Unterhaltungsautor dar, der einen Mittelweg zwischen Alltagsleben und Expertenanspruch suche. Zitat: Ich wollte die Philosophie in einer Weise behandeln, die ganz und gar nicht philosophisch sein sollte. Ich habe mich bemüht, sie in einen Zustand zu bringen, in dem sie für die Leute von Welt nicht zu trocken und für die Gelehrten nicht zu unernst wäre. Fontenelle setzt dann fort: Ich muss den zukünftigen Lesern dieses Buches, die etwas von den Naturwissenschaften verstehen, ankündigen, dass ich nicht im Mindesten beabsichtigt habe, sie zu unterrichten. Sie vielmehr nur unterhalten wollte, indem ich ihnen das in einer gefälligeren und vergnüglicheren Form vortrug, was sie schon gründlicher wissen. Und ich kündige denjenigen an, denen diese Probleme neu sind, dass ich glaube, sie zugleich unterrichten und unterhalten zu können. Die Ersten werden meiner Absicht zuwiderhandeln, wenn sie hier etwas Nützliches suchen, und die Zweiten ebenso, wenn sie dabei nur Zerstreuung suchen. Zitat Ende. Und dann erläutert Fontenelle noch seine Darstellungsstrategie, nämlich die Entscheidung, im Buch als Hauptperson einen wissenden Ich-Erzähler sprechen zu lassen, der seinerseits dem Leser Bericht erstattet gewissermaßen über gelehrte Gespräche, die er geführt hat, mit einer gedanklich aufmerksamen, aber wissenschaftlich vollkommen ungeschulten Marquise. Fontenelle, Zitat: In diesen Gesprächen, also wir befinden uns ja immer noch in einem Vorwort, in dem er erläutert, was er gleich tun will, in diesen Gesprächen lasse ich eine Frau auftreten, die unterrichtet wird und die nie etwas über derartige Dinge gehört hatte. Ich war der Ansicht, dass eine solche dichterische Erfindung mir helfen könnte, das Werk vergnüglicher zu machen und auch die Damen durch das Beispiel einer Frau zu ermutigen, die niemals über die Grenzen eines Mannes hinausgeht, der keinerlei Anflug wissenschaftlicher Bildung hat und die dennoch gut begreift, was man ihr sagt, und ohne in Verwirrung zu geraten, die Wirbel und die Welten in ihrem Kopf geordnet unterbringt. Zitat Ende. Hier sehen wir erstens, wie das didaktische Gefälle, die lehrerhafte Seite des Dialogs, ganz in den Vordergrund getreten ist. Absichtsvoll soll in Szene gesetzt werden, wie ein Wissender, eine Unwissende, im Spiel von Frage und Antwort zu Verständnis geführt hat, wie also die Unwissende aufgeklärt werden konnte. Anders als bei Platon ist es kein junger Mann, sondern eine erwachsene, aber der Bildung bedürftige Frau. Zum Zweiten tritt eine Funktion in Vordergrund hier bei Fontenelle, welche der Dialog in der Antike wohl auch, aber eher beiläufig hatte. Die Wahrheit soll als Wahrheit präsentiert werden, sodass auch der Kenner, der Gelehrte, sozusagen gar keine Abstriche machen muss, aber leichter und gefälliger eingehen. Ganz anders als bei Platon soll Philosophie durch die Dialogform also nicht intensiver, präsenter und existenzieller werden, also ihrem eigenen Wahrheitsanspruch gewissermaßen ernsthaft noch näher kommen, als es ohne die Dialogform möglich wäre, sondern es geht eher darum, die volle Wucht einer wissenschaftlichen Wahrheit, die da ist, aber doch spröde ist, abzumildern und das Gewichtige ansprechend unterhaltsam zu verpacken. Der Dialog rückt so in eine nicht unwichtige, aber sekundäre, didaktisch motivierte Rolle. Und die Mündlichkeit erscheint nicht mehr als unverzichtbar für den Erkenntnisprozess selbst, sondern sie steht nur noch für den leichteren Weg des Lernens. Sie ist gewissermaßen das Niedrigschwelligere. Etwas, das durchaus wohl auch auf anderem Wege, etwa als wissenschaftlicher Traktat, vermittelt werden könnte, kann in der Dialogform besonders leicht konsumiert und auch ohne viel Bildungsvoraussetzungen verstanden werden. Man müsse sich nicht mehr Mühe geben als bei einem Roman, sagt Fontenelle auch. Daher verlange er von den Damen, dass sie den Aufwand auch des Lesens seines Philosophiesystems nicht scheuten und sich dem unterziehen sollten. Auch Klassiker wie Leibniz, neue Abhandlungen über den menschlichen Verstand von 1704, Voltaires Micromega von 1752 oder D'Alembert's Traum 1768 von Denis Diderot haben Dialogform. Für das 20. Jahrhundert sind beispielsweise Martin Heideggers Text aus einem Gespräch von der Sprache zwischen einem Japaner und einem Fragenden von 1953-54 zu nennen oder die als dialogische Verwirrspiele angelegten Meisterwerke des polnischen Science-Fiction-Schriftstellers und Technikphilosophen Stanisław Lem. Hier ein Grenzgang zur Literatur, aber eben gleichzeitig durchaus philosophisch sehr belastbare Texte, die auch immer wieder in der Philosophie, wenn auch am Rande des Kanons, sage ich mal, Aufmerksamkeit finden und diskutiert werden. In den Fußspuren von Fontenelles Totengesprächen aus dem Jahre 1683 ist übrigens unlängst gerade ein modernes Dialogwerk erschienen, das sich auch wieder von der antiken Form neu hat anregen lassen. Es ist das von dem Zürcher Philosophen Michael Hampe geschriebene Buch Tunguska oder das Ende der Natur, das ich hierbei auch mal gerade empfehle. Hier setzen sich vier Gesprächspartner mit der heutigen ökologischen Problematik und den damit verbundenen Erkenntnisproblemen, Stichwort Natur, unter heutiger Perspektive auseinander. Sie sehen, dass der Dialog, wie eben schon angedeutet, bis heute als teils besonders intensiv gemeinte, teils auf die leichte Lesbarkeit und Eingängigkeit abzielende, aber eben doch wissenschaftsfähige und in gewisser Weise kompromisslose Textform, eine für den Diskurs der Philosophie nach wie vor als entscheidend empfundene Verbindung zur Mündlichkeit kultiviert. Auf variablen Wegen kultiviert, das unterschiedlich nützt, unterschiedlich platziert auch die Rolle der Schrift im Verhältnis zur Mündlichkeit, aber diese Form sozusagen zieht immer noch ihre Kreise. Damit komme ich heute zu einer Textform, die wir im wissenschaftlichen Diskurs nur noch als Zusatzquelle kennen und zu nutzen gewohnt sind. Gemeint ist der Brief. Dass Briefe in Zeiten der modernen Veröffentlichungskultur aus der philosophischen Kommunikation herausfallen, hat verschiedene Gründe. Heute vielleicht vor allem technische. Es ist viel leichter als früher zu reisen und damit sich zu Gesprächen zu sehen. Und auf der anderen Seite gibt es das Telefon beispielsweise, das keine Texte produziert, aber das neue Feld der mündlichen Entfernungskommunikation eröffnet hat. Ein schwindelerregendes Feld, wie wir sehen, gerade in Zeiten auch mobiler Endgeräte. Und neuerdings explodiert auch die, nennen wir es, Teleschriftkommunikation. Mit E-Mail, SMS, Twitter, Netzpublikationen zum Download und anderen Möglichkeiten. Zur Vielfalt der kommunikationstechnischen Alternativen zum Brief kommt das moderne Phänomen einer für fast alle aus eigener Kraft vergleichsweise leicht möglichen Publizierbarkeit alles dessen, was andere erreichen soll. Oder noch genauer, es kommt zur Vielfalt der kommunikationstechnischen Alternativen die moderne Trennung zwischen öffentlich und privat und die leichte Möglichkeit, zwischen beidem sozusagen geklärt hin und her zu wechseln. Indirekt verstärkt sich mit der Kultur einer auch rechtlich abgesicherten, gut erreichbaren Öffentlichkeit die Privatheit des Briefs, der in demokratischen Verfassungen ja auch durchaus durch ein Briefgeheimnis explizit geschützt wird und seinerseits nur mit Zustimmung der Beteiligten veröffentlicht werden darf. Anders gesagt, was heute nicht ausdrücklich als offener Brief deklariert wird, wird empfunden und wird hantiert als intime Privatsache, weswegen man Briefe oder Briefwechsel moderner Philosophen heute vor allem in Nachlasseditionen erwarten wird und zu Lebzeiten wendet sich ein Denker nur äußerst selten an sein Publikum mittels eines Briefs. In der Antike, genauer der Spätantike, erscheint das zumindest rückblickend völlig anders. Von Theoretikern wie Epikur oder Seneca liegen uns nennenswerte Teile des Gesamtwerks in Briefform vor. Und was wichtiger ist, man sieht, dass die Briefform als philosophische Gattung, als Normalform des damaligen Diskurses literarisch ausgestaltet war, eine große Bedeutung hatte und in Gebrauch gewesen ist. Ich hatte in der letzten Woche schon das Selbstverständnis der antiken Redekünstler erwähnt, Sprachberater zu sein und auch Ethiker, nämlich Lebenslehrer, Lebensberater. Philosophie war Unterricht und das war sie bei Platon, und zwar dezidiert unbezahlt und freiwillig, bei den Sophisten aber eben fest institutionalisiert, als übliche Einrichtung schon in Athen. Unterricht steckt auch in der sokratischen mündlichen Form, von der Platon uns ein Bild gibt. Erst recht aber hat das Philosophieren Anleitungscharakter bei denjenigen, bei denen die sachliche Wahrheitsorientierung hinter die lebenspraktische Funktion zurücktritt. Sophisten, wie gesagt, ein Stichwort. Und dann bei jenen nachsokratischen Philosophielehrern, die ihrerseits ebenfalls nicht nur denken, sondern auch Lebensbewältigungstechniken vermittelten. Wege zu Seelenruhe und Glück. Diese Vermittlung fand teils in Schulen statt, also in kleinen Öffentlichkeiten unter Anwesenden. Teils aber auch gleichsam im Fernunterricht und dann eben im Brief. Weswegen der Lehrbrief eine typische antike Textform des Philosophierens ist. Briefe sind adressiert. Man kann sie daher als Teilstück eines Dialoges interpretieren, der unter der Bedingung einer großen Entfernung stattzufinden hat. Also gewissermaßen ein entschleunigter, ein extrem verlangsamter Dialog. Artemon, ein früher Aristoteles-Kommentator, erwähnt von Demetrius von Phaleron, dem Verfasser einer antiken Stilkunde, nennt den Brief denn auch die Hälfte des Gesprächs. Cicero spricht von einem Gespräch der Freunde in Abwesenheit. Erasmus von Rotterdam, später ein Renaissance-Autor, vom stillen Gespräch abwesender Freunde. Der Brief gliche demzufolge dem Versuch, mit einem Abwesenden ein Gespräch zu führen. Er gliche einem langen Dialogbeitrag, der auf zeitnahe Antwort nicht rechnen kann und sich daher entsprechend ausführlicher auf das Gegenüber einstellt. Man kann allerdings den Brief auch genau umgekehrt eher als Monolog sehen, für welchen das entfernte Gegenüber nur noch vage präsent ist und mit einer generalisierbaren Idee von Leserschaft verschwimmt. Dazu spricht man im Brief, zumal wenn es um Lebensratschläge geht, unwillkürlich oder um Beispiele zu geben, auch viel von sich selbst. Und das zeichnet die antiken Lehrbriefe auch aus. Sie haben meditationsartige Züge. Der Verfasser des Briefs nimmt sich selbst als Beispiel und formuliert viele Sätze, die in erster Instanz eigentlich so etwas wie ein Selbstgespräch nahelegen. Die Briefe liefern Seelenbilder, könnten die Funktion eines Tagebuchs haben, werden vielleicht sogar in ähnlicher Weise entstanden sein. Und die Briefe sind auf diese Weise, wie es im Artikel Brief des historischen Wörterbuchs der Rhetorik angedeutet wird, durchaus auch als verwandt mit einer Autobiografie wahrgenommen werden. Wichtig ist, in der Antike ist der Brief nichts Formloses, sondern wie die Rede ein geordneter Text. Und das Briefeschreiben wurde entsprechend gelernt. Insofern ist das Schreiben von Lehrbriefen für Philosophen, die auch Reden halten, eine durchaus naheliegende Praktik und auch dem Halten von Reden durchaus verwandt. Und wir müssen, wie gesagt, gerade nicht das heute übliche Maß der Privatheit dessen, was da ausgesprochen oder schriftlich niedergelegt wird, und der exklusiven Hinwendung an nur einen Adressaten unterstellen, wenn ein antiker Philosoph seine Gedanken in Schriftform übermittelt. Diese Briefe gleichen eher einer Theorie als einem persönlichen Wort, und der Briefversand entspricht durchaus in gewisser Weise der Publikation, wenn auch der Publikation in einem sehr kleinen Kreis, der dann aber möglicherweise den Text, ja, also auf jeden Fall aufbewahrt, aber möglicherweise auch weiterreicht oder unter mehreren diskutiert. Epikur grüßt Herodotos. So ein typischer Briefbeginn im dritten Jahrhundert vor Christus griechisch schreibenden Epikur, der zunächst mit der üblichen antiken Grußformel den Briefempfänger anspricht, um dann gleich erst einmal technisch zur Sache zu kommen. Zitat aus diesem Brief, also es ist jetzt ein Briefanfang. Epikur grüßt Herodotos. Für diejenigen, die nicht in der Lage sind, alle meine Schriften über die Natur gründlich zu studieren oder die längeren Abhandlungen über dieses Thema durchzuarbeiten, habe ich selbst einen Auszug aus dem gesamten System angefertigt, lieber Herodotos, um Ihnen zu helfen, die wichtigsten Lehrsätze so gut es geht im Kopf zu behalten, damit Sie sich selbst bei jeder Gelegenheit in den Hauptpunkten der Lehre helfen können, soweit Sie sich auf Naturphilosophie einlassen. Auch diejenigen, die in der Übersicht über das Ganze schon ziemlich weit fortgeschritten sind, müssen sich des elementaren Grundrisses des gesamten Systems bewusst sein. Denn wir benötigen häufig den umfassenden Zugriff, schreibt Epikur weiter, den Zugriff auf die Einzelheiten, aber nicht so sehr. Wir müssen also ständig auf jene Hauptpunkte der Lehre zurückgreifen und sie so weit im Gedächtnis behalten, dass von dort aus nicht nur der entscheidende Zugriff auf die Dinge erfolgt, sondern man auch in jeder Hinsicht die genaue Erklärung der Einzelheiten gewinnt. Und so weiter und so weiter. Ende des Zitats. Hier sehen Sie Verschiedenes. Sie sehen, wie Epikur erstens seinen Brief quasi als Materialsendung auffasst. Herodotos erhält einen Auszug aus dem epikureischen Gesamtsystem, die Naturphilosophie betreffend, das ihm das Einüben wichtiger Lehrsätze ermöglichen soll, da der Zugriff, wie dann erläutert wird, auf Einzelheiten nichts wert sei, wenn er nicht von den Hauptpunkten der Lehre herkommt und in diesem Sinne kein kenntnisgeleiteter, kein instruierter Zugriff ist. Sie merken auch, dass Epikur hier so spricht, dass irgendwie deutlich ist, dass es auch noch andere Schüler gibt, denen er das auch rät. Also es ist, im Grunde ist er ein Stellvertreter oder Teil einer ganzen Gruppe ähnlicher Briefempfänger, mit denen sich Epikur hier schriftlich ins Verhältnis setzt. Zweitens ahnen wir hier, wie ein Philosoph offenbar als routiniert arbeitender Fernbetreuer funktioniert und auch kommuniziert. Sich einem Briefempfänger gegenüber weiß, der mit dem Material arbeiten wird, gründlich studieren ist das Stichwort, der also sozusagen Gebrauchsanweisungen bereit ist, in Empfang zu nehmen, bezogen auf den Text, der ihm da zugesandt worden ist. Epikur grüßt Phytokles, heißt es in einem anderen Brief, der noch handfester beginnt. Wieder ein Briefbeginn. Epikur schreibt, Epikur grüßt Phytokles, Kleon brachte mir einen Brief von dir, in welchem du eine fortwährende Zuneigung zu mir zeigest, die meinen Bemühungen um dich entspricht. Du versuchest nicht ohne Erfolg an die Gedanken zu erinnern, die zu einem glücklichen Leben führen. Darüber hinaus hast du mich gebeten, dir eine knappe und wohlgeformte Darstellung über die Himmelserscheinungen zu schicken, damit du dir diese Dinge leicht merken könntest. Denn alles, was ich in meinen anderen Werken geschrieben habe, ist nicht leicht zu behalten, obwohl du sie, wie du sagtest, ständig in der Hand hältst. Gern habe ich deine Bitte aufgegriffen und freue mich, sie zu erfüllen. Pünktchen, Pünktchen, ich überspringe ein Stück. Setz dich also bitte, schreibt Epikur da, setz dich also bitte gründlich mit ihnen, gemeint ist mit den folgenden Darlegungen zur Naturphilosophie, Stichwort Himmelserscheinungen, auseinander. Setz dich bitte gründlich mit ihnen auseinander, behalte sie im Gedächtnis und arbeite sie immer wieder aufmerksam in Verbindung mit den übrigen Lehren durch, die ich in der knappen Zusammenfassung an Herodotos geschickt habe. Sei dir vor allem dessen bewusst, dass das Wissen über die Himmelserscheinungen, ob sie nun in Verbindung mit anderem oder für sich behandelt werden, keinen anderen Zweck hat als die Seelenruhe und eine gesicherte Überzeugung, worauf ja auch alles andere zielt. Zitat Ende. Wieder können Sie dem eine Menge entnehmen. Zum einen der mehrfache Hinweis auf den Textgebrauch, aufs Erinnern, also aufs Lesen, um zu beherzigen, zu verinnerlichen, die gesamte Lehre in ihren Details und in ihrer großen Anlage. Man sieht auch, dass die Schüler miteinander kommunizieren, also erwähnt hier das, was ich eben zitiert hatte, diesen Auszug, der dem Herodotos geschickt worden ist. Und Sie sehen, wie Themen mit Lernhinweisen verbunden werden. Philosophische Inhalte stecken also in diesen Briefen. Das zitiere ich jetzt nicht, das sind jeweils sehr lange Abhandlungen oder recht lange Abhandlungen, aber sie werden gerahmt von diesen deutlichen Angaben zum Textumgang und zum Ziel der Sache. Inhaltlich zielen Epikurs Erläuterungen zum Thema Astronomie und Wetterkunde, das ist also das Spektrum, was er unter Himmelserscheinungen da erfasst, darauf, jegliche Form von magischer Erklärung von Naturerscheinungen auszuschließen. Man könnte also aus heutiger Perspektive von einem naturwissenschaftlichen Anspruch sprechen. Also naturwissenschaftlich, nicht im heutigen Sinne naturwissenschaftlich, sondern wenn wir zurückblicken, wären wir geneigt, das, was Epikur da macht, heute äquivalent als das, was Naturwissenschaftler tun, zu sehen. Also, magische Erklärungen von Naturerscheinungen sollen ausgeschlossen werden. So heißt es am Ende des Briefs, der 15 Seiten hat, also eine beachtliche Länge, etwa eine kleine Abhandlung ist. Am Ende des Briefs heißt es, Zitat, die Tatsache, dass das Wetter manchmal angezeigt wird durch das Verhalten bestimmter Tiere, ist nur auf zufälliges Zusammentreffen von Ereignissen zurückzuführen. Denn die Tiere üben keinen Zwang darauf aus, dass ein Sturm entsteht. Und keine göttliche Natur sitzt da und beobachtet, wie die Tiere aus dem Stall kommen und erfüllt dann auch die Zeichen, die sie geben. Denn eine derartige Torheit würde ein Lebewesen nicht befallen, wenn es nur ein bisschen Vernunft besäße und schon gar nicht eines, das die vollkommene Glückseligkeit besitzt. Also ein Gott. Der würde sich nie nach den Tieren richten bei der Frage, wie das Wetter wird. Das alles behalte im Gedächtnis, Pythokles, denn nur dann wirst du dich weit vom Mythos entfernen und in der Lage sein, alle Vorgänge, die den Geschilderten gleichartig sind, in ihrem Zusammenhang zu sehen. Zitat Ende. Sie sehen also, er bleibt da bei seinem Thema. Er weist bestimmte Deutungen zurück. Also offensichtlich kursierte damals die Vorstellung, dass es möglicherweise die Tiere sind, die das Wetter machen, wenn sie unruhig sind vor Gewitter oder dergleichen. Das wird zurückgewiesen. Das Thema ist klar definiert und es wird zu einem Ergebnis geführt. Man könnte sagen, das alles klingt ja zunächst mal nach einer naturkundlichen Botschaft und weniger nach Ethik. Es gibt auf der anderen Seite da aber diesen Hinweis der eben schon zuvor zitierten Stelle, sei dir vor allem dessen bewusst, dass das Wissen über die Himmelserscheinungen, ob sie nun in Verbindung mit anderem oder für sich behandelt werden, keinen anderen Zweck hat als die Seelenruhe. Insofern liegt hier die Frage nach der Ethik doch auch nahe. Und Epikur gibt in der Tat vielfach Hinweise, warum es nötig ist, sich mit Naturerklärungen und konkret den Ursachen der Himmelserscheinungen zu befassen. Es geht, wie an der zitierten Stelle schon durchscheint, um die Beseitigung von unbestimmten Vermutungen oder Fehlerklärungen, die das potenziell Schreckliche in der Verursachung uns umgebender Phänomene nicht klar abgrenzen und uns damit in angespannte Unruhe bezüglich der Natur um uns herum versetzen. Noch einmal ein Zitat, jetzt wieder aus dem zuerst erwähnten Herodotos-Brief. Zitat Epikur. Die Seelenruhe aber entsteht dadurch, dass sich von all dem befreit und sich dauernd an das Wesen des Ganzen und die wichtigsten. Die Seelenruhe aber entsteht dadurch, dass man sich von all dem befreit und sich dauernd an das Wesen des Ganzen und die wichtigsten Wahrheiten erinnert. Darum muss man auf die jeweils gegenwärtigen Empfindungen und die Wahrnehmungen achten, im Sinne der allgemeinen Erfahrung auf die allgemeinen, im Sinne der individuellen Erfahrung auf die individuellen, auf die volle, mit den Möglichkeiten der Urteilsfindung im Einzelnen gesicherte, unmittelbare Anschaulichkeit. Wenn wir nämlich darauf achten, werden wir genau herausfinden, woher die Unruhe und die Angst gekommen sind und uns davon befreien, indem wir die Ursachen der Himmelserscheinung und die jeweils damit zusammenfallenden sonstigen Vorgänge bestimmen, die den übrigen Menschen größte Angst einjagen. Zitat Ende. Der berühmteste Brief Epikurs ist derjenige an Menoikos, ein vergleichsweise kurzer Brief, in welchem es um das Lebensalter, das Philosophieren als lebenslange Unternehmung, das kennen wir von Platon, und unter anderem denn auch um das Sterben geht. Und auch hier sehen wir, wie der Zweck der Erkenntnis sehr eng mit der Frage des inneren Friedens, der Seelenruhe, die man dadurch erlangen kann, verbunden ist. Wer jung ist, sollte nicht zögern zu philosophieren, und wer schon alt ist, sollte nicht müde werden, wenn er philosophiert, heißt es nach der Grußformel in diesem Menoikos-Brief zunächst. Und dann weiter, denn für niemanden ist es zu früh oder zu spät, etwas für die Gesundheit der Seele zu tun. Philosophieren, etwas für die Gesundheit der Seele tun. Wer aber sagt, so weiter Epikur, wer aber sagt, es sei noch nicht Zeit zu philosophieren oder die Zeit sei schon vorbei, gleicht einem, der sagt, es sei noch nicht Zeit, um glücklich zu sein, oder die Zeit dafür sei schon vorbei. Gewöhne dich daran, heißt es dann ein wenig später, dass der Tod keine Bedeutung für uns hat. Und dann folgt ein berühmtes Argument, denn solange wir da sind, ist der Tod nicht da, wenn aber der Tod da ist, dann sind wir nicht da. Er hat also weder für die Lebenden noch für die Toten eine Bedeutung, denn für die einen ist er nicht da, die anderen sind für ihn nicht mehr da. Zitat Ende. Der Tod, den wir fürchten, ist eigentlich nur ein Phantom. Eine ähnliche Blickrichtung oder Erkenntnisrichtung wie die Einsicht, dass die Wetterphänomene nicht irgendwie verursacht werden, sondern sich klar erklären lassen. Und damit auch nichts mehr sind, was man fürchten muss. Der Logik des Arguments, was den Tod angeht, ist zu entnehmen, dass es sich auf den eigenen Tod und auf die Sorge um das eigene Sterben richtet. Ähnlich wie die wetterkundlichen Hinweise, die Sorge des Lesers dieses Briefes in erster Linie betreffen. Es wird dann noch verglichen, die übrigen Menschen, denen jagt das Angst ein. Wenn man Bescheid weiß, muss es einem keine Angst mehr einjagen. Aber klar ist, der Zweck, welchen die Lehrbriefe des Epikur dienen, es ist der Zweck, dem Empfänger als Person, der das liest, für sich selbst eine glückverheißendere innere Seelenlage zu verschaffen. Und der Empfänger muss etwas dafür tun. Er muss diese Gedanken mitvollziehen, er muss sich das klar machen, er muss sie beherzigen, er muss sie Zweifel auswendig lernen, memorieren und bei sich tragen. Ethik ist eine elitäre, tendenziell einsame Selbstperfektionierung mit dem Ziel einen glückverheißenden, gesicherten und ausgeglichenen Seelenzustand zu erlangen. So spiegeln diese Briefe, diese Lehrbriefe, das Projekt Ethik jedenfalls ab. Machen wir einen Sprung. Seneca, römischer Denker des ersten nachchristlichen Jahrhunderts, nicht Epikureer, sondern Anhänger der stoischen Ethik, Erzieher unter anderem des späteren Kaisers Nero, hat ebenfalls geschliffen ausgearbeitete Lehrbriefe und Trostschriften verfasst. Senecas insgesamt 124 Epistulae Morales, also Ethikbriefe, an seinen jüngeren Freund Lucilius ergeben ein eindrucksvolles und facettenreiches ethisches Lehrwerk, ein riesiges Korpus von umfangreichen, wundervoll geschriebenen Lehrbriefen. Also, wenn Sie mal Lust haben, das liest sich ganz toll, schauen Sie da mal rein in diese Briefe Senecas an Lucilius. Ich gebe Ihnen auch hier den Briefanfang und dazu den Schluss des ersten Briefes zur Kostprobe. Ich gucke mal gerade, ob ich den Schluss tatsächlich wirklich dabei habe. Na, also ich gebe Ihnen hier Kostproben. Seneca Lucilio suo salutum. Salutem, das ist der Beginn. Seneca Lucilio suo salutem. Wörtlich heißt das Seneca seinem Lucilius Gesundheit. Oder eben Seneca grüßt seinen Lucilius. Also auch das eine Formel, eine feste Formel. Und er beginnt, So handle, mein Lucilius, nimm dich für dich selbst in Anspruch. Und die Zeit, die dir bis jetzt entweder weggenommen oder entwendet wurde oder einfach verloren ging, halte zusammen und behüte. Sei überzeugt, es ist so, wie ich dir schreibe. Manche Zeit wird uns entrissen, manche gestohlen, manche verrinnt einfach. Am schimpflichsten dennoch ist ein Verlust, der durch Lässigkeit entsteht. Und wenn du darauf achten wolltest, der größte Teil des Lebens entgleitet unvermerkt, während man Schlechtes tut. Ein großer Teil, während man nichts tut, das ganze Leben, während man Belangloses tut. Darin nämlich täuschen wir uns, dass wir den Tod vor uns sehen. Ein großer Teil davon ist bereits vorbei. Was immer an Lebenszeit in der Vergangenheit liegt, der Tod besitzt es. Tue also, mein Lucilius, was du zu tun schreibst. Alle Stunden umfasse mit beiden Armen. Zitat Ende. Also ein Intro, dass das Projekt der Selbstfassung, Selbstfindung und der Änderung des eigenen Lebens umreißt. Er bestärkt den Lucilius. Wir ahnen, dass da schon vorher Kommunikation war. Und die Botschaft ist, nimm dich für dich selbst in Anspruch. Lass die Zeit nicht einfach so verstreichen und sieh, dass du dich im Grunde oder dass wir alle uns im Grunde irren, wenn wir denken, der Tod liegt vor uns, der kommt ja irgendwann noch. Der große Teil davon ist bereits vollzogen durch die ungenutzt liegen gebliebene Zeit, die wir bereits haben verstreichen lassen. Was immer an Lebenszeit in der Vergangenheit liegt, der Tod besitzt es. Also poetisch, starke Worte, die dann diese Briefkommunikation eröffnen, aber so ein Stück weit auch ganz grundsätzlich in den Rahmen stellen, die sie bis zum Ende 124 Briefe, wie gesagt, haben wird. Wir können uns sicher sein, dass Lucilius seinerseits auch schreibt und Bericht gibt von dem, was ihn bewegt. Das geht hier schon ganz am Anfang aus der Art der Ansprache des Seneca hervor. Er reagiert auf etwas, was Lucilius angekündigt hat, dass er tun wolle. Er hat mit Seneca vermutlich Kontakt aufgenommen und die haben das vereinbart, diese Briefbeziehung. Der philosophisch lebensberatende Brief diesen Typs ist so besehen keine literarische Fiktion. Wie bei Epikur und seinen Gesprächspartnern können wir sicher sein, Seneca hat Lucilius nicht erfunden. Vielmehr spiegeln die Briefe eine Praktik der Weitergabe von Wissen ab, die für die nun nicht mehr griechische, sondern lateinsprechende und schreibende Antike charakteristisch ist. Durchmustern wir die Themen, die Seneca in seinen vielen Briefen an Lucilius erörtert, so ist die Breite dieser Themen beeindruckend. Bestimmte Motive kehren aber auch wieder und es sind Motive, die hier am Anfang schon gleich genannt werden. Geschrieben wird, die Beratung bezieht sich auf Themen wie Todesfurcht, der Wunsch nach Freunden, Einsamkeit, das Älterwerden, die wahre Freude, die Sinnlosigkeit des Reisens, Seneca rät zur Abkehr, der Wert der Öffentlichkeit und immer wieder, wie gesagt, die Themen dieses ersten Briefes, Umgang mit der Zeit, der eigenen Lebenszeit, innere Unruhe und wie man mit ihr umgeht, der Tod von Freunden, der Umgang mit Obrigkeiten, einfach leben, wie geht das, Ehebruch, Verbrechen, Tag und Nacht in ihrem Verhältnis zueinander und dass es nicht gut ist, weintrinkend nur nachts zu leben, sondern dass man tags leben soll und sich den Tag auch einteilen soll. Und in diesen Briefen sind auch eine Fülle von praktischen Ratschlägen enthalten. Also was soll der Briefempfänger tun? Wie soll er sich trainieren gewissermaßen, um diesen anderen Umgang mit der entgleitenden Lebenszeit einzuüben und um die befriedigende Erfahrung auch zu machen, die damit verbunden sein kann. Also Schluss dieses Briefes überspringe ich jetzt. Überlegen wir, wie die Textform des Briefes hier funktioniert. Es ist eine naheliegende Überlegung, dass der Brief als Form dem hier erkennbaren therapeutischen Zweck, den spätantike Ethiken verfolgen, in besonderem Maße entgegenkommt. Zum einen ist da die einseitige Unterweisung, die körperliche Anwesenheit des Sprechers nicht unbedingt erfordert. Vielleicht kommen die Ratschläge unter dem Vorzeichen der Abwesenheit des Senders bei den Empfängern vielleicht sogar besonders gut an. Und da ist vor allem der Gebrauchswert dieses in die Hände des Empfängers gegebenen Schriftstücks. Es kommt als maßgeschneiderter schriftlicher Ratschlag dem einsamen Gebrauch von jemandem entgegen, diese Zeilen tatsächlich zu haben, sodass er sich immer wieder über sie beugen kann, die Worte auskosten kann, nach ihrer Maßgabe an sich arbeiten kann, etc. Das sokratische Gespräch, auch das Schulgespräch unter mehreren, die in irgendeiner kollektiven Form Unterricht genießen bei einem Lehrer, hat diese Funktion nicht. Der Wiederholbarkeit allein in dieser selbstperfektionierenden Praktik zu Hause vermutlich. Kann man die sokratische Gesprächsführungskunst bereits als Entwurf nicht nur eines Weges zur Sachwahrheit, sondern eben auch als Beziehungsmodell und vorgelebte Lebensform, den Entwurf eines unbeirrbar philosophischen Lebens lesen, so ist die spätantike Ethik ganz offenkundig in der Hauptsache das. Also ein auf ein bestimmtes Beziehungsmodell angelegte Technik und dann etwas, das auf Ethik abzielt, auf Lebenshaltung, Lebenseinstellung, Lebensform. Ein Diskurs, der sich um das Wahre und Gute als Mittel dreht, mit mir selbst in ein gelungenes Verhältnis zu kommen und mich so zu einer stimmigen, als glücklich erlebten Lebenseinstellung und Lebensspanne zu bringen. Sie haben gesehen, wie bei Epikur sogar die Naturphilosophie, also Naturerklärung, direkt diesem Zweck dienen soll, dass mir wohler ist, dass ich entspannt bin, dass die Sicherheit, die ich brauche, um mit Naturphänomenen umzugehen, tatsächlich, oder Naturphänomene als Teil meiner Welt wahrzunehmen, tatsächlich da ist. Über die ethische Innerlichkeit, den Rückzug der spätantiken Philosophie auf subjektive Themen, ist rückblickend vielfach der Kopf geschüttelt worden. Man kann hier aus moderner Perspektive über den Zerfall eines einheitlichen Politischen im Imperium, über die Perspektivlosigkeit der römischen Elite oder über den Verlust der Breite und des Niveaus resonieren, das möglicherweise mit dem Übergang von der griechischsprachigen zur römischen, lateinischsprachigen Philosophie verbunden sein mag. Also der Niveauverlust im Vergleich mit den griechischen Quellen, das ist so ein Topos, insbesondere der Philosophiegeschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts. Und das wird dann gerne mit diesem Rückzug der spätantiken Philosophie auf diese ethischen Beraterthemen verknüpft. Ich denke, man sollte das nicht unbedingt in dieser Richtung bewerten, also sozusagen den Verlust der theoretischen, der Wahrheit, der allgemein auf Wahrheit gehenden Dimension der philosophierenden Praktik beklagen, sondern interessanter ist eben zu sehen, dass hier offensichtlich Philosophie und auch konkret philosophische Texte eine neue Funktion erhalten. Von punktuellem Provokationsstoff, der seinen unmittelbaren Resonanzraum in der Live-Zuhörerschaft und in einer sensiblen Stadtöffentlichkeit hat, vom Provokationsstoff, der im Vollzug seine eigene flüchtige Prozessform thematisiert, spielt mit dem Wissen darum, dass man sozusagen auch tut, was man sagt, von diesem Provokationsstoff, der sich sozusagen öffentlich feiert, in der Nähe des Schauspiels möglicherweise liegt, werden aufgeschriebene, ganz bewusst in der Schrift nachhaltig deponierte philosophische Wahrheiten nun zu etwas, was sich jemand lebenslang täglich neu, aber als er selbst und ganz alleine vorlegt und konsumiert. Philosophie wird zu dem, was man konsultiert und sich zur Richtschnur nimmt. Die brieflich mitgeteilte Wahrheit ist nicht unbedingt statisch, aber sie funktioniert nicht nur als etwas, das wir im Gespräch oder in der Lektüre gemeinsam verfolgen, erleben, erfahren, ausarbeiten, genießen, sondern sie funktioniert wie ein Medikament, das ich allein bei mir tragen kann und das mir lebenslang zu einer guten Form der Lebensführung verhilft, das ich aber auch in diesem instrumentellen Sinne verwende. Das heißt, ich greife danach, wenn ich es haben will, ich setze es selbst technisch ein. Nicht der Alte belehrt den Knaben, sondern ein Mann gibt einen guten Rat an einen anderen weiter. Auch das ist ein Teil der veränderten Umgebung, die der philosophische Text hier erhält. Lucilius zum Beispiel ist zwar jünger als der 60-jährige Seneca, als dieser ihm das erste Mal schreibt, aber er ist auch immerhin schon 50. Er blickt also bereits auf ein gutes Stück Leben zurück. Und man merkt das auch an den Themen, also Altern, Verstreichen von Lebenszeit und so weiter. Das ist als solches kein großes Thema in den platonischen Dialogen. Nicht allein Anerkennung und Anleitung zu autonomer Erkenntnis, Platon, Sokrates, zählen, sondern in einem zweiten Schritt zählt aufgrund der Erkenntnis die freiwillige Unterwerfung unter Regeln. Und diese Unterwerfung unter Regeln ist eine, die einerseits durch den Lehrer angeleitet wird, gleichzeitig aber auch der Schüler oder der Empfänger der philosophischen Botschaften und Briefe selbst bewerkstelligen muss. Er muss an sich selbst arbeiten. Also ein anderer Typ von Binnenverhältnis, ich mit mir selbst, wenn ich philosophiere, wird hier auch geschaffen. Es geht nicht um Zuhören und Mitvollziehen, sondern es geht darum, etwas aufzunehmen und dann eigeninitiiert auf mich anzuwenden. Die Gefahr, noch ergänzend, was auch deutlich ist, nicht so offen ausgesprochen wird, aber sozusagen indirekt deutlich wird, auf Seiten des Briefempfängers unterstellt der philosophische Text, fordert vielleicht sogar eine bestimmte Art von Not oder von Bedürfnis. Man braucht dieses Wissen, um mit seiner Hilfe gut leben zu können. Auch das ist ein Unterschied zum Schüler des Sokrates, so wie ihn Platon präsentiert, der ist neugierig, aber er hat sozusagen kein Problem, das gelöst werden muss. Also, der Briefempfänger ist der Philosophie bedürftig. Und was auch mit ins Spiel kommt, ist, dass der philosophische Lehrbrief unterstellt, aber auch fordert, dass derjenige, der den Brief empfängt und sich mit der Philosophie befasst, ein Stück weit eine neue Form des Misstrauens gegen sich selbst zu üben bereit ist. Die Gefahr für unser Leben, das, was uns Probleme bereitet, kommt in dieser spätantiken brieflichen Formatierung von philosophischer Theorie oder von ethisch grundierter Philosophie. Die Gefahr, auf die reagiert werden muss, kommt nicht von außen. Es ist nicht die sophistische Verführung, das Wort, das mich möglicherweise zu ganz falschen Einschätzungen und Meinungen hinreißt, sondern die Gefahr kommt aus dem Inneren unserer selbst. Wir sind unsicher, wir sind zerrissen, wir haben Ängste und dergleichen. Seneca vergleicht die unvollkommene Lebensführung mit einer Krankheit, mit einer psychischen Störung oder mit Blindheit. Zitat. Also Frage, wo kommt das Unglück her, das die Philosophie zu beseitigen vermag? Zitat Seneca, nicht stammt aus der Außenwelt unser Unglück. In uns befindet es sich, mitten in den Eingeweiden sitzt es. Und deswegen kommen wir schwerer zur seelischen Gesundheit, weil wir nicht wissen, dass wir krank sind. Jetzt aber suchen wir nicht einmal einen Arzt, der weniger Arbeit hätte, wenn er hinzugezogen würde zu einer frischen Erkrankung. Folgen würden zarte und entwicklungsfähige Seelen dem, der das Richtige zeigt. Wir schämen uns, setzt Seneca einige Zeilen weiter fort, zu erlernen die richtige Seelenhaltung. Aber bei Gott, wenn es schimpflich ist, einen Lehrer dafür zu suchen, muss man die Hoffnung darauf aufgeben, es könne uns durch Zufall ein so großes Gut zufallen. Anstrengen muss man sich, aber um die Wahrheit zu sagen, nicht einmal die Anstrengung ist groß, wenn wir nur, wie ich erläutert habe, unsere Seele zu gestalten beginnen und zu bessern, bevor sich verhärtet ihre Verkehrtheit. Also, direkter Vergleich der Funktion der Philosophie, nicht nur des philosophischen Schreibens, als vielmehr des vom Leser zu gebrauchenden philosophischen Textes, mit der Funktion einer medizinischen Therapie. Der Arzt wird in dieser Stelle genannt, der Arzt, den wir aufsuchen könnten und sollten, und der Philosoph ist der, den wir denn auch nicht uns schämen sollten, aufzusuchen, um die rechte Seelenhaltung zu erlernen. Die Funktion der Philosophie nähert sich der Funktion eines Medikaments oder eines Therapieverfahrens. Die diskrete, aber doch nachhaltige Form des Brieftextes passt zu dieser, gemessen an der öffentlichen, erkenntnispolitischen Rolle des sokratischen Auftretens, gänzlich veränderten Aufgabenstellung des Aussprechens einer Wahrheit, die nicht auch für eine Lebensform steht, sondern vor allem oder sogar allein dem lesewilligen Einzelnen helfen sollen. Also, das Aussprechen einer Wahrheit steht für eine Lebensform, wenn man so will, aber nicht nur auch für eine Lebensform, sondern vor allem für eine Lebensform, und es ist die Lebensform des lesewilligen Einzelnen, um die es hier geht. Philosophische Texte enthalten eine Art Gebrauchsanweisung für die hier erforderliche Arbeit an uns selbst. Stärkung durch Ethik ist ihr Ziel. Der Leser und willige Nutzer des philosophischen Lehrbriefs soll den Weg zum eigenen Glück oder mindestens zur Zufriedenheit finden. Die Textform Brief erhält, so wie sie geschrieben ist, und dann auch auf Seiten des Empfängers, der sich mit Ernst und Fleiß nach den erhaltenen Anleitungen richten soll und so weiter, einen regelrecht technischen Sinn. Ich hatte das Stichwort Technik eben schon mal genannt. Und der Philosoph wird eben vom Gesprächspartner zu einer Art Arzt. Er fragt nicht nur und ermuntert allein, ohne selbst Wahrheiten auszugeben, sondern nun antwortet er, sagt mehr, als gefragt wurde, und behandelt seine Probanden auf diese Weise. Und er kann dies aus der Ferne tun. Das macht den Philosophen im Medium der Schrift auf neue Weise zu einer entfernten und unangreifbaren Autorität. Die Lebensprobleme wiederum, gegen welche die Philosophie eingesetzt werden soll, die Lebensprobleme, gegen die Philosophie helfen soll, bedrohen nicht länger die Gesprächspartner gemeinsam und von außen. Man hat nicht eine gemeinsame Situation und blickt sozusagen auf Sachfragen, Probleme, die politische Umgebung, wie auch immer, sondern die Lebensprobleme stecken im Inneren, in der Seele und in der Lebenspraxis mindestens desjenigen, der noch nicht zum philosophischen Leben fand. Tendenziell aber in der Seele aller. Auch das ist bei diesen philosophierenden Lehrern oder bei diesen Briefeschreibern ganz deutlich. Sie wählen, wie gesagt, sich selbst oft als Beispiel, als Vergleich. Es geht ihnen auch so, aber sie wissen Wege zu benennen, wie man seine Lebenshaltung verändern kann, um das loszuwerden. Also sie sprechen schon als in einer freundschaftlichen Manier als Menschen, denen das vertraut ist, woran der andere leidet. Insofern ist auch in ihnen sozusagen diese ethische Problematik bewusst und erfahrbar, aber auf der anderen Seite ist es natürlich primär derjenige, der den Brief bekommt, von dessen problematischem Inneren die Rede ist. So erhält das Philosophieren tatsächlich nicht nur den technischen Sinn einer Selbstveränderung, die mich mutiger und freier macht, sondern dazu auch den neuen Sinn einer Selbsttechnik, die sich kritisch gegen mich selbst zu richten hat um mir dann zu helfen, mein Inneres mit Hilfe meines Lehrers bzw. der Lektüre von heilsamen Lehrtexten zu kurieren. Das ist ein kleiner, aber wichtiger Unterschied, dass der erste Schritt die Abstandnahme dessen, was in mir selbst mein Problem ist, sein muss, um dann mich mithilfe des philosophischen Textes in eine andere und bessere und freiere und sichere und glücklichere Verfassung zu bringen. Das war in dieser Form in der sokratischen Konstellation nicht erforderlich. Ich betone hier, dass gemessen am platonischen Dialog gesteigerte Selbstmisstrauen, die Selbstinfragestellung, die ausdrückliche Rückwendung auf sich. Nicht der spielerische Wettstreit, sondern die gefühlte Notwendigkeit einer durch äußere Hilfe unterstützten, besorgten Arbeit an sich selber bilden den Rahmen der spätantiken Lehrbriefliteratur. Die da an den Dialog erinnernde, dann aber vor allem doch monologische Textform treibt dabei einerseits, man könnte sagen, die Verschulung des Lehrer-Schüler-Verhältnisses voran, andererseits aber auch eine entstehende, auch nochmal pointiert gesagt, bloße Servicefunktion des philosophischen Textes. Der Lehrbrief wird erbeten durch denjenigen, der so etwas haben möchte und an sich arbeiten möchte mit seiner Hilfe. Er wird da oft auch bezahlt. Man kann also durchaus sagen, das ist Ratschlag auf Bestellung. Und er dient dann der individuellen Selbstertüchtigung, im Wesentlichen auf der Basis einer einsamen Selbstdisziplinierung, die Lebenssorgen, Zweifel, Ängste durch Reflexion und durch praktische Übung behandeln und kurieren helfen soll. Die Wahrheit ist also hilfreich nicht als tollkühne Selbstüberbietung vor Publikum, sondern eher als meditative, langwierige Therapieform, entlang von einsam formulierten wie auch einsam zu beherzigenden Regeln, die dazu dienen, das zu vollenden, was am Ende dann ein philosophisches Leben ist. Vor diesem Hintergrund will ich abschließend nun auf eine Textform hinweisen, die noch einmal knapp 3 Jahrhunderte nach Seneca philosophisch wirkungsvoll die Bühne betritt. Machen wir einen Sprung. Die Sekte des Christentums hat sich inzwischen, also 400, gut, also 3 Jahrhunderte nach Christus, die Sekte des Christentums hat sich inzwischen zur römischen Staatsreligion gemausert und ein erster ihrer großen Autoren dieser römischen Staatsreligion und auch der Sekte des Christentums ist Christ, allerdings einer, der sich in der heidnischen Literatur bestens auskennt. Aurelius Augustinus, Bischof von Hippo und Gründer der christlichen Kirche als einer auch weltlich eigenständigen Institution. Augustinus schrieb in den Jahren 397-98 nach Christus die 13 Bücher, wir würden sagen heute Kapitel, einer Schrift, die Confessiones heißt, also Bekenntnisse. Wie dieses Werk literarisch einzuordnen ist, wurde in der Philosophiegeschichte vielfach diskutiert. Augustins Text ist ein Fall für sich, also auch ein ähnlich meilensteinhaftes Ereignis wie die platonischen Dialoge als überhaupt das platonische Werk in der Geschichte der philosophischen Theoriebildung und der philosophischen Textformate. Augustins Text, wie gesagt, schwer zu charakterisieren, für sich stehen, spektakulär, trägt Züge einer Lobrede, durchstreicht aber auch die üblichen Formate des Gotteslobs der damaligen Zeit. Confessio Laudis, das hatte auch feste Formate, wie man Gott lobt. An die hält sich Augustinus nicht, denn er überschüttet seinen Gott, den er auch lobt, zugleich mit einer durch und durch philosophisch anmutenden Fragenkaskade. Der ganze Text Augustins ist aufgebaut als eine Art dialogförmige Anrede an einen aber schweigenden Gott, und in dieser Anrede mischen sich eine Fülle von unterschiedlichen Adressierungen dieses Gottes, und auffällig sind die vielen reflektierten Fragen, die Augustin stellt. Andererseits dialogförmige Anrede. Die narrative Selbstmitteilung wählte nicht den Freund, verbunden etwa in der gemeinsamen Sehnsucht nach Vollkommenheit, zum Dialogpartner, sondern das innere Selbst, die Seele, ist der Dialogpartner, das innere Selbst, das zu seinem Gott spricht. So umschreibt es ein Augustinus-Kommentator. Hier wird der direkte Vergleich zum antiken Dialog gesucht, aber es wird vermutet, dass hier eben nicht der Freund, sondern das innere Selbst ein Dialogpartner wird, und das wiederum spricht zu Gott. Diese Deutung ist aus vielen Gründen etwas ungenau, denn Augustinus spricht zwar sowohl mit sich als auch zu seinem Gott, aber er spricht durchaus in vielerlei Hinsicht mit sich, also nicht nur als inneres Selbst adressiert er sich, sondern gerade auch als körperliche Person, als jemand, der sich selbst fremd ist, sofern er körperliche Begehren hält, sündigt und dergleichen, also Unmoralisches tut. Insofern ist der Dialog sehr komplex angelegt, also auch immer wieder unter psychologischen Gesichtspunkten gelesen und ausgedeutet worden. Augustin hadert mit sich, beschimpft sich, verflucht seinen Körper und so weiter. Er steht gewissermaßen neben sich. Man kann nicht einfach nur sagen, dass da jemand mit seinem inneren Selbst spricht. Er durchdenkt seine Fehler und Sünden. Und da fallen dann Sätze wie, wo war ich doch? Also er erzählt etwas, was passiert ist, und fragt sich dann, wo war ich doch? Oder er ruft aus, wer möchte es zählen, wie viele lächerlich geringe Anlässe unserem Fürwitz tagtäglich zur Versuchung werden und wie oft wir dabei straucheln, etc. Also hier ist ein vielfach mit sich zerspaltenes Sprecher-Ich zu beobachten, das gleichzeitig auch immer wieder diese Übersprünge zum Wir bringt. Also auch Augustin spricht nicht nur als Ich, sondern gruppiert sich als einer unter vielen, denen es ähnlich gehen könnte. Wir haben es also mit einem ganz komplexen Sprecher-Ich zu tun, das in den Konfessionen gleichsam immer wieder den Kopf über sich selbst schüttelt, über seine frühen Verfehlungen und auch über das ethische Problem der Willensfindung. Das ist sein zentrales Problem. Wie finde und fasse ich mich, um eine Haltung zu finden und damit den Schritt zu tun zum Glauben zu Gott? Was Augustin in den ersten Büchern der Konfessionen als Folie solcher Überlegungen vor allem aber auch tut, ist, er erzählt sein bisheriges Leben. Die Reflexionsebene schießt dabei immer wieder in der Art einer Selbstunterbrechung hinein. Also er spricht zu Gott, er lobt Gott, er stellt Gott Fragen und er erzählt sein bisheriges Leben. Beispiel: Er berichtet etwa über seine Jugendjahre, er berichtet über die ausführlich, aber hier in einem bestimmten Teilstück wie folgt. Zitat: Man rief mich zurück aus der Nachbarstadt Madaura, wo ich bereits das Studium der Literatur und der Redekunst begonnen hatte, und traf Anstalt für mich, die Mittel zu einem längeren Auswärtsstudium in Karthago aufzubringen. So entsprach es dem Ehrgeiz weniger dem Vermögen meines Vaters, der in kleinen Tagaste in recht bescheidenen bürgerlichen Verhältnissen lebte. Aber wem erzähle ich das? Nicht dir, mein Gott. Ich erzähle es in deiner Gegenwart, meinesgleichen, dem Menschengeschlecht, wie klein auch das Häufchen sein mag, das einst an dies mein Buch geraten wird. Und wozu erzähle ich es denn? Damit ich und jeder, der es liest, bedenke, dass man aus jeder Tiefe noch so groß zu dir rufen soll. Denn was ist näher deinem Ohr als ein bekennendes Herz und ein Leben aus dem Glauben? Zitat Ende. An einer anderen Stelle macht Augustin sich Gedanken über das auf bloßem Mitfühlen beruhende Mitleid. Nochmal Zitat. Damals im Theater freute ich mich mit den Liebenden, wenn sie, obzwar es nur scheinweise auf der Bühne geschah, in Schanden einander genossen. Dagegen heute habe ich tieferes Mitleid mit einem, der im Schändlichen seine Freude findet, als mit einem anderen, der ein hartes Los zu tragen glaubt, weil ihm eine verderbliche Lust entgeht und ein erbärmliches Glück entschwindet, Und das ist gewiss das wahre Mitleid. Aber von Lust am Schmerz ist da nichts zu spüren. Zitat Ende. Oder er seufzt. So war mein Leben. War's noch ein Leben, mein Gott? Zitat Ende. Sie sehen, wie hier die Bekenntnisse auch wieder mehrere Ebenen aufmachen und bespielen. Sie haben etwas von einem großen, von teils heftigen Fragen durchzogenen Gebet, könnte man vielleicht auch sagen. Augustin wendet sich einerseits an seinen schweigenden Gott, andererseits aber eben auch durchaus an seine Leser. Und er reflektiert, in der zuerst zitierten Stelle war das ja ganz deutlich, wofür tue ich das hier, damit das nachher gelesen werden kann, wie wenige Leser auch immer mein Buch dann haben wird. Die Schilderung seines Lebens gibt ethische Hinweise. Und im großen Monolog für seinen Gott präsentiert er sich nicht nur als einen, der auf bestimmte Weise lebt, hingebungsvoll um das Gute ringend, sondern auch als einen, der mit seinem Gott eben darüber in einer bestimmten und auch neuen Textform reden will. Er stellt seinen Gott zur Rede und der diese Textform Lesern präsentieren will. Also sich auch adressiert indirekt an Leser, die hier als Zeugen, könnte man überlegen, wie bei dem Dialog, der ja auch vor Publikum stattfindet, also dem platonisch-sokratischen Dialog, vielleicht aber auch als Adressaten, denn sie sollen ja selbst auch etwas tun. Sie sollen sich ja auch ändern, diese Leser. Sie sollen ja wie er diesen Schritt in den Glauben hinein tun. Wegen der anscheinend schonungslos offenen Darstellung seines eigenen Lebens sind Augustins Bekenntnisse vielfach als die historisch erste Autobiografie bezeichnet worden. Und wie gesagt, er erzählt von seinem Leben. Insofern liegt es nahe, das auch so als eine Art autobiografische Anstrengung zu deuten. Die Forschung hat inzwischen allerdings einiges einzuwenden gegen diese Deutung als in der Hauptsache Autobiografie. Betrachtet man etwa das Proömium, also den Beginn der Konfession, so wird ziemlich deutlich, dass Augustin seine Lebensgeschichte nur zu einem bestimmten Zweck einsetzt und die philosophisch-theologische Stoßrichtung des Textes die Hauptsache ist. Und diese ist deutlich komplexer als die Konstruktion dieser lebensgeschichtlichen Erzählung als Ganzheit. Zahlreiche an die Bibel angelehnte Elemente und auch die Gebetform fließen ein, aber eben auch, wie Sie gemerkt haben, die Fragekultur und die Reflexionskultur und das Textbewusstsein der Philosophie. Vor diesem Hintergrund hat Reinhard Herzog 1984 in einem sehr empfehlenswerten Aufsatz die Confessiones als eine Art von Dialog charakterisiert. Genauer als die allmähliche Konstituierung eines Dialogs, der den Sprecher, diesen Augustin, entlasten soll. Eines Dialogs mit Gott, obwohl dieser nicht spricht. Herzog kann tatsächlich zeigen, wie Augustin in seinem Text in mehreren Schritten Gott in einen Deutungszusammenhang verwickelt, den Augustin selbst anbietet und wo sozusagen das Schweigen als Zustimmung genommen werden kann. Er deutet, also Augustin deutet in der Erzählung seines Lebens mit den Fragen, die er dann letztlich selbst versucht zu beantworten, er deutet, was er erlebt, als Handlungen, die Gott an ihm getan hat. Und er entschlüsselt die Resultate seiner eigenen Arbeit an sich selbst. Also das, was er versucht zu tun, um zu Gott zu kommen, als ein Verstehen, das mit der eigenen Bekehrung endgültig beginnt. Ein Verstehen dessen, was Gott ihm sagen will. Wobei Gott ja nicht spricht. Und Augustin an dieser Stelle flankierend immer wieder Bibelzitate in seine eigene Rede einflicht. Durch diese Bibelzitate kann man sagen, dass Gott in seinem eigenen Text vorkommt oder ihn jedenfalls indirekt zu bestätigen scheint, indem er mitspricht, wobei er direkt natürlich, also dieser, der da angesprochen wird, direkt natürlich bis zum Ende hin nichts sagt. Am Ende der Confessiones scheint das Einvernehmen zwischen dem sprechenden Augustin und Gott erreicht, jedenfalls in der Form erreicht, als hier die letzten Kapitel werden von der Forschung immer als irgendwie rätselhaft betrachtet, als hier eine Art Wortstrom entsteht, in denen Augustins eigene Reflexionen und die Bibelworte kaum mehr voneinander unterscheidbar sind. Also ein dann nur noch monologisierender Wortstrom. Hier werden auch dann die Adressen an Gott weniger und die philosophischen Fragen verlieren sich fast ganz. Herzog sieht den augustinischen Text letztlich als ein kreatives Zwischending. Also wie Augustin das organisiert, diesen Hinweg zu einem Dialog, der aber kein wirklicher Dialog ist, sofern die Antwort quasi nur durch Einbau von Textformaten erfolgt und dann eine Selbstvermischung des Redens Augustins mit dieser Bibel, mit diesem Bibelduktus sozusagen etwas wie die Verständigung erzeugt. Das ist nach Herzog eine sozusagen literarisch hochinteressante Kreation, eine originelle Kreation, neu. Und Herzog hält fest, es sei äußerst schwierig, dieses augustinische Sprechen linguistisch adäquat zu beschreiben. Ich mache Sie auf den Grenzfall der Bekenntnisse hier aufmerksam, aus verschiedenen Gründen, auch weil das historisch sozusagen einen Umbruch markiert. Die antike ethische Briefliteratur ist bis zu einem gewissen Grad nun ja, außer Kurs geraten. Spätestens zu diesem Zeitpunkt außer Kurs geraten, neue Formate betreten die Bühne und die Bekenntnisse sind ein Paukenschlag, der hier Zeichen setzt, auch was Textform angeht. Aber ich möchte auch die Deutung dieser Bekenntnisse, dieses Meisterwerks Augustins als Gespräch noch einmal neben unser Thema des Briefs legen. Ich denke, vielleicht kann man Augustins Text nicht nur als Gespräch, sondern eben doch auf der Linie dieser Formulierung vom halben Dialog analysieren. Man kann ihn also vielleicht mindestens auch als Neuakzentuierung der antiken Lehrbriefliteratur lesen, diesen augustinischen Text. Die christliche Umprägung würde dann unter anderem die Position des philosophischen Briefverfassers betreffen. Dieser Verfasser adressiert sich nicht an einen Schüler, sondern im Gegenteil, sozusagen nach oben, an ein göttliches Gegenüber, an das er glaubt, das allwissend ist, mit dem man im Grunde eigentlich gar nicht reden muss, weil er ja schon weiß, wie es um einen steht. Also es ist ein paradoxes, übermächtiges Gegenüber. Insofern macht der Briefverfasser sich hier selbst zum Lernenden. Adressiert sich quasi indirekt auch selbst, also über den Umweg dieses Gottes, der nicht antwortet, spricht Augustin ein Stück weit dann auch wieder mit sich selbst, beziehungsweise organisiert sich das, was als Antwort kommt oder ausbleibt, durch Kommentare, in denen er darauf reflektiert. Uns, das Publikum, uns alle als Leser, lässt Augustin gleichzeitig sehr wohl dabei sein. Also die Rolle des Lesers kann man deuten, wie ich eben schon angesprochen habe, als eine des engagierten Betrachters oder Zeugen dieses intimen halben Dialogs von Augustin mit seinem Gott. Aber hier ist mehr im Spiel. Es geht darum, dass der Leser sehr massiv auch adressiert wird und im Grunde mit dem augustinischen Ich weitgehend auch verschmilzt, gerade dort, wo die Aufforderung, sich Gott zuzuwenden, die ethische Botschaft platziert ist. An diesem Punkt ist der Leser vielleicht doch nicht nur der Leser eines Dialogs, sondern eben doch auch der Leser eines philosophisch-ethischen Lehrbriefs. Gott antwortet nicht und die strengen Lebens- und Glaubensregeln, die Augustin sich selbst mitteilt, als das, was, wie er nun wisse, Gott ihn lehre, erreichen natürlich am Ende weniger ihn als uns, die wir jenen Text vor uns haben, der uns direkt angehen soll, der uns in unseren bisherigen Lebensführungen unterbrechen soll, zu Umdenken bewegen soll. Und das ist ja auch in hohem Maße mit die Funktion oder mindestens der Effekt dieses von Augustin erzählten Lebens, dass wir unser eigenes Leben permanent damit vergleichen sollen. Also auch hier ist die Initiation in die Betrachtung unseres eigenen Lebens als Gesamtheit und die Bearbeitungsbedürftigkeit dieses Lebens Ziel dieser schriftlich niedergelegten Bekenntnisse. Auch hier haben wir eine Verwandtschaft zur Gesamtanlage des antiken Lehrbriefs. Sind die Konfessionen ein theologischer Dialog mit Gott, so bekommt der Leser womöglich doch vor allem Post von einem Bekennenden, also einen philosophischen Brief von Augustin, könnte man vielleicht sagen. Damit ende ich, heute erstmals pünktlich, wie immer mit einer Zusammenfassung. Erstens, im Diskurs der nachplatonischen griechischen Philosophie und vor allem der Philosophie der römischen Spätantike hat die Briefform ihren festen Platz, wobei es sich nicht im heutigen Sinne um informelle Privatbriefe handelt, sondern um rhetorisch durchkomponierte Texte, also um ein professionelles Produkt. Im Zentrum antiker Lehrbriefe, zweitens, stehen ethische Themen. Sie sind zum Gebrauch durch einen oder mehrere Empfänger gemacht, die Lehrbriefe, die sich auf diese Themen richten. Die Empfänger sind solche, die ihre Lebensführung in die eigene Hand nehmen wollen und sollen, die ihre Lebensführung ordnen und perfektionieren sollen, zugunsten von seelischer Gesundheit, Seelenfrieden oder im Grenzfall sogar Glück. Drittens, im Vergleich zum sokratischen Dialog treten in der brieflichen Fernkommunikation die Lehrerrolle und der Ton besorgter, zuweilen strenger Unterweisung nach vorn. Und die praktische Seite von Übung, Erinnern, auswendig lernen, beherzigen und so weiter wird mit in einem Ausmaß Thema, wie das etwa im sokratischen Dialog, also bei Platon, in keiner Weise der Fall war. Der Philosoph, der hier schreibt, kommuniziert Wissen, das er bereits hat, das nicht erst im Rahmen der Unmittelbarkeit des Gesprächs erst entsteht. Und der Philosoph, der diese Lehrbriefe verfasst, schreibt nicht als Rebell, sondern als Arzt, der einen lebenslangen Begleitungsauftrag wahrnimmt. Der Briefempfänger ist so zwar Schüler, aber gerade nicht mehr unbedingt jung, sondern er arbeitet als Subjekt, das gegen in seinem Inneren gelegene Defizite angehen muss, seinen Lebensstil aus. Er arbeitet an sich selbst. Viertens, die Textform des Briefes erhält im Rahmen einer Ethik, die als individuelle Selbsttechnik funktionieren soll und möchte, einen ebenfalls handfest technischen Sinn. Der Brief wird zur Vorlage für tägliche Übungen. Die Empfänger dürften ihn vielfach neu zur Hand genommen haben. Er enthält Lehrsätze und philosophische Formeln, die zentrale Einsichten mnemotechnisch griffig fassbar machen sollen und in der Zeit stabilisieren. Fünftens. Eine mögliche Sicht auf den Brief ist, ihn als halben Dialog zu interpretieren. Die dialogische Seite, die Anrede und möglicherweise auch der Antwortbedarf des philosophischen Lehrbriefs tritt jedoch deutlich hinter den Monolog dessen, der gerade keine direkte Antwort mehr erwartet oder erhoffen kann, zurück. Ein Zug zur Meditation steckt daher im Lehrbrief, der ihn vom Empfänger ablöst. Als generalisierter Empfänger wird am Ende womöglich nur mehr ein Publikum belehrt. Sechstens, ganz kurz habe ich vor diesem Hintergrund den Vorschlag gemacht, auch die durch Augustinus geprägte, in vielfacher Hinsicht neue Form des christlichen Bekenntnisses in dieser Version als von Philosophie durchzogener Text oder von philosophischen Anspielungen, Formaten, Zitaten durchzogener Text, nicht nur von der Lobpreisung her zu interpretieren, vom Gebet her oder als Dialog, sondern die Bekenntnisse auch als Weiterentwicklung des antiken Lehrbriefes anzusehen. Soweit für heute. Vielen Dank.